Save the date. Deal Sourcing 2026. Am 15. September in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 1100 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Sichert euch jetzt euer Ticket. www.dealsourcing.de.
What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Michael Hetzstück.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What's Up Corporate Finance. Wir widmen uns heute der Frage, was genau sich eigentlich für Topmanager und Unternehmer, die sogenannten CXOs, ändert, wenn ein Private Equity Investor in ihrem Unternehmen einsteigt. Als Experten für dieses Thema könnte ich mir keinen besseren vorstellen als Marc Bielitzer, denn Marc kennt beide Seiten. Zunächst war er viele Jahre lang Geschäftsführer im Mittelstand, jetzt ist er Partner beim Midcap PE House DPE Deutsche Private Equity. Interessanterweise arbeitet er dort nicht etwa im Investmentteam, sondern im Portfolio-Team, was ihn zum vielleicht wichtigsten Sparringspartner für die Managementteams der Unternehmen macht, die er betreut. Er ist ein Wandler zwischen den Welten, deren Grenzlinie wir heute gemeinsam beschreiten wollen. Wir sprechen über Performance und Kontrolle, über Ungeduld und Entfesselung. Und ich freue mich sehr, dass du heute wieder unser Gast bist, lieber Marc. Herzlich willkommen bei What's Up Corporate Finance.
Vielen Dank, Michael. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Total spannendes Thema heute und ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch.
Ich auch, und ich beginne gleich mal mit einer Frage, die so ein bisschen den Finger in die Wunde legt. Ist es eigentlich wahr, dass im ersten Jahr nach der Übernahme durch einen PE-Investor mehr als 50% der C-Level-Leute ihren Job verlieren?
Ja, da ist in der Tat was Wahres dran. Unter Private Equity gibt es häufiger Veränderungen im C-Level-Team als bei vielen anderen Eigentümermodellen. Wenn man sich die diversen Studien da anschaut, dann liegt man dabei knapp über 70% CEO-Wechsel während der Haltedauer. Und davon fast 60% in den ersten 2 Jahren. Ich finde aber, die interessante Frage ist ja gar nicht, ob das passiert, sondern warum. Ja, also ich finde, in guten Fällen geht es nicht um einen reflexhaften Austausch oder besondere Härte, die der Private Equity da an den Tag legt, sondern um einen konsequenten Abgleich, passt das Management-Team wirklich zu dem, was in der nächsten Phase gebraucht wird. Ja. Wenn zum Beispiel wenn man ein Unternehmen hat mit 50 Millionen Umsatz und einem Standort und das über Buy & Build zu einem Unternehmen ausbauen will mit 250 Millionen Umsatz und 5 Standorten, dann ändern sich damit automatisch die Anforderungen an das Managementteam. Da geht es um Integration, da geht es um Skalierung, da geht es um mehr organisatorische Komplexität, die beherrscht werden muss. Und die Frage ist dann nicht, ob das bisherige Team gut oder schlecht ist, sondern ob es passt zu der nächsten Phase, zu den richtigen Erfahrungen und Stärken, die es da braucht, um erfolgreich zu sein.
Das ist sozusagen der Kündigungsgrund, in Anführungszeichen Investment Case. Dann gibt es ja noch den anderen Kündigungsgrund oder Trennungsgrund, dass es vorher abgesprochen ist. Zum Beispiel, wenn ein Unternehmen verkauft mit dem bestimmten Ziel, die Nachfolge zu regeln und sagt, in einem Jahr bin ich hier runter vom Hof. Das ist auch klar. Jetzt gibt es aber bestimmt noch eine ganze Menge Fälle, in denen die Manager nicht das Gewicht auf die Waage bringen, das der Private Equity Investor an dieser Schlüsselstelle gerne hätte. Was sind in deiner Erfahrung nach so Punkte, die auffallen, wenn ihr Manager wiegt, dass sie dann zu leicht sind, dass es nicht reicht für Private Equity? An welchen Punkten scheitern CXOs bei dem Sprung ins Private Equity Lager?
Also du hast völlig recht, man muss wirklich differenzieren. Es gibt da verschiedene Konstellationen im Private Equity Umfeld. Ne? Wie du richtig sagst, ist einfach ein Teil der CXO-Wechsel von Anfang an geplant. Ne? Das sieht man häufig, wenn ein Investor ein Unternehmen von einem Gründergeschäftsführer übernimmt und dann schon im Zuge der Transaktion zum Beispiel vereinbart wird, dass nach einer gewissen Übergangsphase derjenige in den Beirat wechselt oder dass man ganz bewusst einen Nachfolger für die nächste Entwicklungsphase suchen wird. Das ist ganz klar. Dann gibt es aber auch Fälle, in denen auch schon beim Einstieg feststeht, dass es gewisse Themen gibt wie vielleicht Transformation, Internationalisierung, beschleunigtes Wachstum und dass das Managementteam da vielleicht nicht das richtige Führungsprofil hat. Und dann gibt es ganz schlicht einfach ungeplante, performancegetriebene Wechsel. wenn sich in der Zusammenarbeit zeigt, dass das Tempo, Führung oder Umsetzungsstärke eben nicht ausreichen. Ne? Deswegen darf man auch diese Statistik, die ich am Anfang erwähnt habe, auch nicht zu eindimensional lesen. Ich glaube, diese höhere Wechselquote ist nicht automatisch ein Ausdruck von generellem Misstrauen gegenüber dem Management. Sie ist eigentlich eher eine Folge davon, dass früh und klar festgestellt wird, dass der Fit nicht passt zwischen der Wertsteigerungsagenda und dem Führungsprofil, das die Manager mitbringen.
Du hast zwei Stichpunkte genannt, Tempo und Fokussierung. Fangen wir vielleicht mal mit dem Thema Tempo an. Was sind die Anforderungen an das Tempo, die es gewissen Managern oder manchen Managern schwer machen, diese Anforderungen zu erfüllen?
Also man muss ja sehen, Private Equity arbeitet typischerweise mit relativ kurzen Haltedauern, ne? Oft irgendwie 5 bis 7 Jahre, und dadurch ist der Takt automatisch ein bisschen höher als bei anderen Eigentümermodellen. Und das mag aus Sicht des Managements vielleicht irgendwie wie Ungeduld wirken, aber es geht eigentlich darum, in dieser Haltedauer möglichst viel zu erreichen. Das heißt letztendlich, dass nicht alles, was strategisch sinnvoll ist, auch umgesetzt werden soll, sondern vor allem das, was in diesem Zeitfenster umsetzbar ist und dann auch wirklich wertrelevant ist.
Da sind wir beim Thema Fokus, was du gesagt hast. Gibt es da oft Differenzen, was die wichtigen Sachen sind? Oder ist das Problem eher, dass Fokus generell fehlt bei manchen Managern?
Ich würde nicht sagen, dass Fokus generell fehlt. Ich glaube, dass man in einem Private Equity Umfeld einfach nur viel bewusster über Themen nachdenkt und sich fragt, schafft dieses Thema wirklich Wert in der Haltedauer? Das heißt, die Gespräche drehen sich viel schneller um Themen mit echtem Hebel, ja, um Wachstum, um Margenqualität, um Cash, um operative Verbesserungen, und Zielkonflikte, die vorher eher so implizit mitgelaufen sind, stärker aufgelegt werden und entschieden werden müssen. Ja, und es ist manchmal erstaunlich zu sehen, welche grundlegenden Themen Firmen seit Jahren mit sich rumschleppen, ohne sie gezielt zu adressieren. Und das ändert sich dann.
Wer definiert denn diese Felder, wo man plötzlich eine Umorientierung braucht oder diese Werttreiber, auf die fokussiert werden soll in den nächsten 5 Jahren? Ist das das Management-Team oder ist es der PE-Investor?
Also gute PE-Häuser geben die Fokussierung natürlich nicht einfach vor, ne? Aber sie überlassen sie auch nicht dem Management-Team oder dem Zufall. In der Regel gibt es beim Einstieg eine klare Investment-These und erste Hypothesen dazu, wo die großen Werthebel liegen. Das kann Wachstum sein, das kann Pricing sein, das können operative Verbesserungen in der Fertigung sein, Cash, Organisation, M&A, was auch immer. Das ist auch wichtig, denn genau für diese Investmentthese investiert der PE-Fonds ja. Aber dieser erste Schritt ist nicht die fertige Wahrheit. Sie muss sehr früh mit dem Management, mit dem Beirat und vor allem auch mit der Realität des Unternehmens abgeglichen werden. Der eigentliche Prozess ist also idealerweise kein Top-Down-Verordnen, sondern ein ziemlich harter Realitätscheck. Was ist wirklich der Engpass? Was schafft in gegebener Zeit den größten Wert? Welche Themen klingen gut, sind aber im Moment vielleicht nicht entscheidend oder auch gar nicht umsetzbar. Und ich glaube, falsche Fokussierung entsteht vor allem dann, wenn man zu sehr an der Oberfläche bleibt, wenn man immer nur den Deal-Case verfolgt, vielleicht Symptome mit Ursachen verwechselt, zu viele Initiativen parallel startet oder einseitig auf Kosten schaut und dabei Wachstum und Leistungsfähigkeit beschädigt. Deswegen ist der Prozess relativ klar. Also man fängt natürlich mit der Hypothese aus der Investmentthese an. Dann holt man sich zusammen mit dem Management einen ehrlichen Faktencheck in den ersten Monaten und dann eine gemeinsame Priorisierung eben mit dem Managementteam und dem Beirat. Und dann in letzter Konsequenz dann ein klares Nachhalten der Maßnahmen zur Umsetzung.
Was sind denn so die Best Practices, die ihr sehr gerne seht bei Managern, gerade in den ersten 3 bis 6 Monaten, was die Erarbeitung dieser Fokusliste, dieser Werttreiberprioritäten angeht?
Also ich glaube, da geht es vor allem um um Transparenz. Ich glaube, Erwartungen, die früher vielleicht implizit waren, werden jetzt sehr explizit. Zahlen müssen belastbar sein, Abweichungen müssen sichtbar gemacht werden und vor allem muss auch Verantwortlichkeit für einzelne Ergebnisse klar zugeordnet werden. Ja, das heißt, es ist kein kümmert euch drum, sondern wirklich ein, wer macht was bis wann. Ja. Und ich glaube, wenn man es jetzt mal runterbricht auf das Management-Team an sich, der CEO, glaube ich, muss in der Anfangsphase vor allem 3 Themen durchkriegen. Das eine ist, er braucht eine klare Wertsteigerungsagenda, sauber priorisiert, was in den nächsten Jahren die großen Hebel sind. Ich glaube, das zweite ist das Ausrichten der Organisation. Das heißt, eine große kommunikative Aufgabe. Die Mannschaft muss verstehen, was jetzt wirklich wichtig ist. Und das dritte ist eben Umsetzung, ja, mit Tempo und Konsequenz. Es reicht eben da nicht, eine gute Strategie zu haben, sondern sie muss auch in messbare Resultate münden. Und wenn ich auf den CFO schaue, sozusagen den Tandempartner des CEOs, dann hat er auch eigentlich drei Themen, die er klar durchbringen muss. Das eine ist, wie gesagt, Transparenz in den Zahlen, das ist unabdingbar. Das zweite ist eine belastbare Cash- und Performance-Steuerung. Und das dritte ist, aus dem Reporting auch eine echte Entscheidungsunterstützung zu machen. Also nicht nur Zahlen zu liefern, sondern das Geschäft wirklich steuerbar zu machen. Und ich glaube, die eigentliche Bewährungsprobe liegt dann in dem Zusammenspiel der beiden. Also wenn die beiden CEO und CFO nicht eng zusammenarbeiten, dann entsteht entweder Aktionismus ohne finanzielle Disziplin oder auf der anderen Seite ein extrem sauberes Reporting, aber ohne operative Wirkung. Und erfolgreich kann man dann erst sein, wenn beide gemeinsam dafür sorgen, dass aus Ambitionen ein umsetzbarer Plan und aus dem Plan dann auch tatsächlich zählbare Ergebnisse werden.
Das, was du beschreibst, ist ja ein absolut exzellentes Management, das kühl rational, trotzdem entschieden handelt, das Hand in Hand arbeitet, das die Kniffe des Alltags im Griff hat, wie Reporting und so. Das ist jetzt nichts, was man innerhalb von wenigen Monaten aus dem Boden stampfen kann, nehme ich an. Also entweder ist es da, zu weiten Teilen zumindest, oder ist es nicht da. Dann schaut ihr euch in der Due Diligence natürlich immer das Management auch sehr genau an. Wisst ihr meistens an dem Moment, wo ihr zum Notar geht und eine Transaktion unterschreibt, dass das ein Management ist, mit dem man es versuchen kann, beziehungsweise dass das ein Management ist, mit dem man es wahrscheinlich nicht versuchen kann und sofort von Tag 1 an neue Leute reinbringen muss?
Also natürlich hat man immer ein Gefühl, wenn man ein Unternehmen kauft, wie es um das Management-Team bestellt ist. Wir haben uns eigentlich zur Maxime gemacht, nur Firmen zu kaufen, wo wir sagen, wir können das Ziel, das wir uns gesetzt haben, mit dem Management-Team auch erreichen. Aber vielleicht muss man noch mal ein bisschen tiefer in die ersten Wochen und Monate einsteigen. Wir haben da bei der DPE einen relativ klaren Prozess aufgebaut, in dem wir in den ersten, sagen wir, 6 Monaten maximal ein gemeinsames strategisches Zielbild mit dem Management aufbauen. Also, dass wir sehr klar und sehr konkret die Frage stellen, wie soll das Unternehmen am Ende der Haltedauer denn eigentlich aussehen? Wo wollen wir strategisch hin? Wie soll das Geschäftsmodell aussehen? Welche Marktposition wollen wir haben? Wie profitabel, wie skalierbar soll die Organisation sein? Und in dieser Zeit, in der man das erarbeitet, kriegt man ein sehr, sehr gutes Bild vom Management-Team. Sind sie in der Lage, die richtigen Fragen zu stellen? Sind sie offen und transparent darüber, wo Informationen vorliegen und wo vielleicht auch keine vorliegen? Und traut man sich dann zu, mit dem Team den weiteren Weg zu gehen?
Gerade in dieser Phase mischt natürlich bei Private Equity oft noch eine dritte Partei mit, nämlich die Unternehmensberatung. Fast alle Private Equity Investoren schicken ja gerade am Anfang des Investments aus guten Gründen sehr gerne eine Unternehmensberatung mit Top-Leuten rein, die ein External View reinbringen, um das auch wahrscheinlich zu validieren, um vielleicht auch neue Ideen aufzubringen. Jetzt stelle ich mal eine provokante Frage, Marc. Birgt das nicht die Gefahr, dass die Berater, die ja sehr viel Betrieb machen, Stress in so eine gerade erst entstehende Beziehung zwischen C-Level und Investmentmanagern bringen, weil de facto stellt deren Beauftragung ja schon so eine Art Teilentmachtung des Managements dar, zumindest für eine kurze Dauer.
Ja, interessante Frage. Also während der Haltedauer kommen Berater ja typischerweise dann ins Spiel, wenn es für bestimmte Themen entweder zusätzliche Kapazität oder Spezial-Know-how oder auch einfach mehr Umsetzungstempo braucht. Ja. Aber nicht, um das Management zu ersetzen oder zu entmachten, ja, sondern es geht darum, gezielt konkrete Werthebel zu unterstützen. Das kann bei Themen sein wie Pricing, Procurement, Produktion, Digitalisierung oder auch große Transformationsprogramme. Da kann das sehr sinnvoll sein. Ob Berater jetzt unnötig Stress reinbringen, hängt aus meiner Sicht stark davon ab, wie sie eingesetzt werden. Wenn das Mandat unklar ist, wenn Rollen nicht sauber definiert sind, wenn Berater am Management vorbeiarbeiten, dann steigt in der Tat oft die Belastung in der Organisation. Aber ich finde, gut eingesetzte Berater können sehr wertvoll sein, wenn sie zusätzliche Firepower bringen, zusätzliche Struktur bringen und eben Erfahrung aus ähnlichen Situationen oder Know-how einbringen. Deswegen würde ich sagen, Berater sollen Lücken schließen und die Umsetzung beschleunigen, aber nicht Verantwortung vom Management wegnehmen. Wenn aber Ziel, Rolle und der erwartete Impact des Beraters klar sind, dann bringen sie einen sehr großen Mehrwert. Wenn nicht, kann aber daher auch Reibung entstehen. Das ist völlig klar.
Das bedeutet aber wahrscheinlich, dass es auch aus eurer Sicht eine der Voraussetzungen oder Ansprüche an gutes Management ist, eine hohe Offenheit für die Rolle von Beratern mitzubringen, dass man die nicht boykottiert oder was weiß ich nebenher laufen lässt als notwendiges Übel, das der Gesellschafter jetzt halt will, sondern dass man mit denen wirklich interaktiv arbeitet, oder?
Das ist genau richtig. Und da tun sich gerade mittelständische Management-Teams häufig schwer. Oft haben ja kleinere Firmen wenig Erfahrung im Umgang mit Beratern und blicken dementsprechend sehr skeptisch drauf. Und da sehe ich unsere Rolle dann schon auch, den Management-Teams die Rolle von Beratern näher zu bringen. Ja, und in unserem spezifischen Fall bei der DPE ist es auch so, dass wir keine Berater reindrücken in die Unternehmen, sondern mit dem Management-Team zusammen uns ansehen, wo könnte eine externe Unterstützung Sinn machen, dass wir uns dann gemeinsam auch Berater ansehen, vielleicht 2, 3 verschiedene pitchen lassen und am Ende die Entscheidung, wer es machen soll, dann auch beim Unternehmen liegt und beim Management-Team liegt. Und dadurch steigt dann auch das gemeinsame Commitment, da was draus zu machen.
Sind diese Punkte, die wir hier besprochen haben, diese Herausforderungen, eigentlich alle irrelevant, wenn man über ein Secondary oder Tertiary Buyout spricht, bei dem Management-Team am Ruder ist, das Private Equity schon kennt, das auch diese Phase schon mal durchgemacht hat mit einem anderen Investor, spielt das dann alles keine Rolle mehr?
Keine Rolle würde ich nicht sagen, aber man merkt schon deutlich, dass ein Management-Team, das schon mal durch eine PE-Haltephase gegangen ist, in der Regel sehr viel erfahrener ist und sehr viel proaktiver auch ist in den Dingen, die ein Private Equity gerne sehen möchte. Ja? Und ich glaube, das ist auch mein Tipp an Management-Teams, früh Momentum aufbauen, vor die Welle kommen und zu versuchen zu antizipieren, was der PE haben will. Und da tun sich natürlich Management-Teams, die diese Erfahrung schon mal gemacht haben, in der Regel deutlich leichter.
Das ist interessant. Also ein ganz wichtiges Learning aus deiner Sicht oder Anspruch ist, vor der Welle sein, proaktiv sein, antizipieren, was der PE will. Also im Prinzip den Investment-Case schon im Kopf haben oder die Umsetzungsschritte im Kopf haben, bevor der PE die Fragen stellen kann, was man da machen kann auf diesem Feld.
Sozusagen, genau. Also ich würde sagen, es geht darum, in den ersten 30 bis 60 Tagen irgendwo kleine, aber deutlich sichtbare Erfolge zu zeigen. Ja? Um eben zu zeigen, das Management hat die Lage im Griff, wir haben die richtigen Prioritäten, wir bringen das Unternehmen in Bewegung. Ja? Das kann was Banales sein, wie ein kleines, schlankes Dashboard mit den relevanten KPIs. Das kann das Schließen einer kritischen Führungslücke sein. Entscheidend ist nicht die Größe der Maßnahme, sondern dass man einfach früh Traktion zeigt. Ja? Ich glaube, dass unter PE Glaubwürdigkeit sehr früh entsteht, aber eben auch verloren gehen kann. Und wenn man sehr früh Glaubwürdigkeit verliert als Management-Team, bekommt man das nur sehr, sehr mühsam zurück. Also ich glaube, genau wie du gerade zusammengefasst hast, dem PE-Team immer einen kleinen Schritt voraus zu sein, antizipieren, welche Fragen kommen, wo Transparenz gebraucht wird, welche Themen als nächstes aufpoppen. Wenn man schafft, da so ein bisschen vor der Welle zu sein, dann vermeidet man ein unnötiges Micromanagement und verschafft sich Freiraum, um seine eigene Agenda wirksam umzusetzen.
Das ist ja interessant, weil das ist ja eigentlich der Traum eines jeden CEOs mit Gestalteranspruch, dass man, der müsste ja eigentlich vor Ideen sprudeln, die er schon lange mal umsetzen wollte, gerade wenn er aus der Governance-Struktur kommt, Stichwort Konzern oder so, wo er meistens immer wieder fragen musste und es auf der Entscheiderebene dann nicht umgesetzt wurde oder so, diese Impulse oder ewig verwässert wurde. Tun sich CEOs leichter mit diesem vor der Welle bleiben als andere C-Level-Vertreter, weil sie vielleicht auf den Moment gewartet haben und voller Ideen sind, die jetzt alle auf einmal auf den Tisch kommen können?
Ich würde nicht sagen, dass sich CEOs leichter tun, aber es gibt schon Manager, wo man merkt, die haben auf diese Situation gewartet, dass sich jetzt vielleicht der Knoten löst, dass jetzt mehr Kapital da ist, dass mehr Fokussierung herrscht, dass vielleicht auch schnellere Entscheidungen getroffen werden können. Und die blühen dann typischerweise auf und dann kommt es wirklich zu einem sehr positiven Momentum, dass die Firma dann auch nach vorne trägt.
Auf welchen Feldern kann denn ein Finanzgeschäftsführer punkten, um sehr schnell das Vertrauen des PE-Investors zu gewinnen?
Ich hatte es ja vorhin schon mal kurz ein bisschen angerissen. Ich glaube, dass das A und O ist wirklich Transparenz und Verlässlichkeit in den Zahlen. Ich glaube, ohne das geht es nicht. Es muss ein sauberes Reporting da sein. Es müssen die 3 Statements da sein und zwar relativ schnell nach dem abgelaufenen Monat. Da muss Konsistenz herrschen, da dürfen keine Fehler drin sein. Ich glaube, das ist das Grundhandwerkszeug, das fairerweise auch die allermeisten CFOs oder Finance-Teams beherrschen. Aber ich glaube, ohne das kommt man gar nicht weiter. Ich glaube, was dann wichtig ist, das hatte ich auch vorhin schon mal kurz angerissen, ist, dass dieses Reporting in Entscheidungsunterstützung zu überführen. Also, dass es einfach kein dumpfes Reporten von irgendwelchen Zahlen ist, sondern dass der CFO oder generell das Finance-Team den Anspruch hat, sich einzumischen in die operative Umsetzung, eine Meinung zu entwickeln, was das Unternehmen jetzt braucht und dem CEO da ein guter Sparringspartner zu sein, um die Firma eben nach vorne zu bringen.
Hast du schon mal erlebt, dass ein eher schwaches Management-Team versucht, diese Dinge zu simulieren, also Scheinaktivität zu entwickeln, Scheinprojekte anzuschieben, zu simulieren, proaktiv zu sein und ihr vielleicht gar nicht merkt, dass das alter Wein in neuen Schläuchen ist oder gar nicht so relevant ist, dass sie denken, sie können euch in das Licht führen, weil ihr nicht so nah dran seid am Geschäft?
Ja, das kann es natürlich geben, ne? So Scheinaktivität, aber ich würde sagen, wir schauen nicht so am Ende nicht so sehr auf Aktivität, sondern auf klaren Impact. Ne? Also zu jeder Maßnahme muss klar sein, was genau soll sich dadurch verbessern, welches KPI soll sich ändern, in welcher Größenordnung. Und am Ende muss alles auf eine nachhaltige Wertsteigerung des Unternehmens zielen. Wenn wir zum Beispiel sagen, wir machen eine Pricing-Initiative, dann reicht es nicht, wenn das Management-Team sagt, klasse, wir haben die Preislisten überarbeitet und 17 Workshops gemacht. Ja? Sondern es muss klar sein, was ist passiert in Bezug auf realisierte Preise beim Kunden, wie hat sich die Bruttomarge verändert, wie hat sich das EBITDA verändert. Ja? Oder wenn ich über Working Capital nachdenke, geht es nicht darum, schöne Analysen zu zeigen, sondern wirklich nachzuweisen, dass sich Bestände verändert haben, dass Cash Conversion sich verbessert hat und dass sich das Networking Capital tatsächlich verbessert hat. Und ich glaube, da trennt sich dann logischerweise auch echte Wertschöpfung von Scheinaktivität. Und gute Governance schaut natürlich genau darauf. Also was, nicht nur was ist getan worden, sondern hat die Maßnahme dann auch zu einem Effekt geführt.
Stichwort Messbarkeit, Accountability, was wir eingangs schon hatten, gell?
Ganz genau, ja.
Eben schon wichtig. Kann sich ein Management-Team eigentlich auf dieses, ich nenne es jetzt mal Do-or-Die-Jahr vorbereiten? Manchmal weiß man ja im Vorfeld eines M&A-Prozesses oder während der läuft schon, dass es auf einen Private-Equity-Investor als neue Gesellschaft dazulaufen könnte. Kann man diese Zeit nutzen, um sich als Management-Team fit zu machen, diesen Anforderungen dann tatsächlich auch zu genügen?
Ja, letztendlich beschäftigt das Management-Team sich ja auch im Verkaufsprozess mit der Frage der richtigen Exit-Story und somit auch der Investment-These des neuen Eigentümers. Und ich glaube, diese zu verinnerlichen und sich auch zu überlegen, was sind wirklich die Prios in der nächsten Phase? Was sind die 3 bis 4 Sachen? Und sicherlich nicht 10 bis 20, sondern will ich 3 bis 4, die wirklich einen Unterschied machen und sich schon mal zu überlegen, wie gehen wir da eigentlich ran? Was brauchen wir dafür? Welche Fähigkeiten müssen wir intern in der Organisation vielleicht aufbauen, die wir heute nicht haben? Das hilft natürlich, schon mal ein bisschen einen schnellen Start zu haben, wenn der neue Eigentümer da ist. Und ansonsten würde ich sagen, ja, wie vorhin gesagt, so ein bisschen proaktiv sein, ein bisschen weiterdenken und dann kommt man da gut zusammen.
Die DPE, für die du arbeitest, hat eine in Deutschland ziemlich besondere Struktur, nämlich ihr habt ein Investment-Team und ein Portfolio-Team. Es gibt seitens der DPE also wahrscheinlich immer 2 Captains, die ein Portfoliounternehmen betreuen. Richtig?
Das ist so, genau. Wir haben den klassischen Deal-Captain, der in der Regel aus dem Investment-Team kommt und dem steht als Tandempartner zur Seite ein Operating-Partner, der zusammen mit dem Deal-Captain die Firma betreut. Ja, das ist richtig.
Du bist dieser Operating-Partner, du arbeitest im Portfolio-Team. Kann man sagen, dass ihr eher der operative Ansprechpartner für die Management-Teams seid und die Kollegen aus dem Investment-Team die finanzorientierten Sparringspartner?
Ja, ich glaube, in groben Zügen ist das richtig. Im Detail hängt es dann immer von der aktuellen Situation ab. Ja. Aber ich glaube, es ist wichtig zu sagen, dass die beiden Tandempartner, also der Investment-Partner und der Operating-Partner, bewusst aus unterschiedlichen, aber komplementären Perspektiven auf die Firma und somit auch auf das Management-Team schauen. Ne? Der Investment-Partner schaut naturgemäß stärker auf den Investment Case, auf die Financials, auf die Werthebel, auf Risiken, auf Governance und die Frage, ob das Management Team in der Lage ist, die Equity Story zu liefern. Und in meiner Rolle als Operating Partner bringe ich, glaube ich, eine zusätzliche Umsetzungs- und Führungsperspektive an der Stelle mit ein. Ich habe ja wie viele meiner Operating Partner Kollegen selbst mal in der C-Level Rolle gearbeitet und das macht schon einen großen Unterschied, weil man Transformationen, Zielkonflikte, Umsetzungsdruck nicht nur aus Beobachtung kennt, sondern eben auch aus eigener Erfahrung. Und deswegen schaue ich schon anders auf ein Management-Team. Nicht nur drauf, ob die Story stimmt, sondern auch drauf, ob das Team unter den realen Bedingungen, die vorliegen, wirklich liefern kann. Ja, mit den begrenzten Ressourcen, mit dem Zeitdruck und durch die Organisation hindurch. Und ich glaube, da ist der USP sozusagen des Operating Partners, er kann oft sehr gut einschätzen, ob ein Plan nicht nur plausibel klingt, sondern ob er auch operativ tragfähig ist, ja, und welche konkrete Unterstützung das Management braucht, um erfolgreich zu sein. Und ich glaube, genau da ist dann diese Symbiose zwischen dem Investmentpartner und dem Operating-Partner. Der Investmentpartner bringt den Blick auf den Case, der Operating-Partner den Blick auf die Umsetzbarkeit Und zusammen führt das in der Regel zu einem deutlich robusteren Urteil über das Management-Team.
Und natürlich auch zum differenzierteren Urteil. Das finde ich eigentlich ganz interessant, weil es kann ja sein, dass zum Beispiel du relativ happy bist im Investment-Team, weil es die Projekte vorantreibt, man das Ergebnis aber noch nicht in den Zahlen sieht und der Investment-Manager eher unglücklich ist, weil der Case dem Zeitplan zum Beispiel hinterherhinkt. Diese Entscheidung, mache ich mit dem Management-Team weiter oder trenne ich mich, das sind ja meistens keine Schwarz-Weiß-Entscheidungen. Das findet ja irgendwo in der Grauzone statt. Man kann so entscheiden oder so. Wie läuft denn auf eurer Seite der Entscheidungsfindungsprozess ab, wenn ihr euch in die Augen schaut und überlegt, ob da eine Veränderung notwendig ist oder nicht?
Ja, also solche Entscheidungen werden nie informell getroffen, sondern müssen aus meiner Sicht immer in einem sauberen Governance-Rahmen getroffen werden. Ja, streng genommen liegt die Zuständigkeit für die Entscheidung, ob man das richtige Management-Team an Bord hat, zunächst eigentlich bei der Gesellschafterversammlung. In der Praxis ist es zumindest bei uns so, dass diese Versammlung einen Großteil ihrer Rechte an den Beirat abgegeben hat oder delegiert hat. Und deswegen werden solche Entscheidungen typischerweise dort, also im Beirat, getroffen. Ja, natürlich haben wir als PE-Eigentümer bei der Entscheidung ein gewisses Gewicht, das ist klar. Wir sind nah dran am Management, wir sehen die Entwicklung des Unternehmens sehr direkt und wir haben deshalb selbstverständlich auch eine ganz klare Meinung. Aber ich glaube, genau deshalb ist dieser Governance-Rahmen so wichtig, denn diese Meinung wird nicht einfach eins zu eins in eine Personalentscheidung umgesetzt, das wäre auch gar nicht unsere Rolle, sondern wir schauen eben in diesem Beirat auf das Gesamtbild. Ja, Performance, Transparenz, Führung, Umsetzungskraft und eben die Frage, ob das Profil des jeweiligen CXOs zur nächsten Phase passt. Und wichtig ist eben auch, bei der DPE haben wir nie die Mehrheit im Beirat und der Vorsitzende ist auch immer ein externer Branchenexperte, meist ein sehr erfahrener Ex-CEO. Und dadurch kommt es, dass zu dieser Investorensicht eben auch eine sehr starke operative und unternehmerische Perspektive dazu kommt. Deswegen würde ich sagen, also Private Equity prägt das Meinungsbild schon sehr stark mit, aber entschieden wird bewusst in einem breiter aufgestellten Gremium.
Wenn der ganze Case in die richtige Richtung geht und man diese Schnupperphase gemeinsam überstanden hat, nenne ich es jetzt mal, das Management hat die Anforderungen erfüllt, ihr seid happy mit denen, die sind auch happy mit der Rolle, die ihr spielt. So nach diesen 6 bis 12 Monaten, was verändert sich denn in der Zusammenarbeit zwischen Gesellschafter und Management, wenn man erstmal ins Rollen kommt, wenn die Vertrauensbasis da ist? Was passiert dann? Wie spürt man diesen Inflection Point?
Ja, wie eben schon gesagt, also wir merken über die Interaktion gerade bei der Erstellung des strategischen Zielbildes relativ schnell, ob das passt mit dem Management-Team. Und wenn das funktioniert, entsteht relativ schnell ein positives Momentum. Ne? Also dann werden Diskussionen viel fokussierter, dann werden Entscheidungen schneller getroffen und die ganze Organisation merkt dann eigentlich, dass hier nicht einfach nur mehr Druck entsteht, sondern dass wirklich was vorangeht. Ja. Und was dann passiert, ist eigentlich das Entscheidende. Das Vertrauen wächst, der Ambitionsgrad steigt und es wird klar, dass Management und Investor an derselben Agenda arbeiten. Dann wird aus der Beziehung nicht primär ein Kontrollverhältnis, sondern ein echtes gemeinsames Arbeiten an der Wertschöpfung. Und da muss man aber sagen, das ist mir sehr wichtig, ein gutes PE-Setup ist auch kein Gegeneinander zwischen Eigentümer und Management, sondern im Idealfall ist es ein sehr klares Miteinander mit einer gemeinsamen Agenda, mit einem gemeinsamen Ziel. Und die Interessen sind da typischerweise auch über Beteiligung und Incentivierung so ausgerichtet, dass beide Seiten dasselbe wollen. Das Unternehmen nach vorne bringen und seinen Wert steigern.
Wenn Vertrauensverhältnis entsteht, ändert es ja die Kommunikation total. Das merken wir ja immer in unseren privaten Kontakten, aber auch im Geschäftskontext mit Kunden oder auch mit Kollegen oder Vorgesetzten oder so. Wie verändert sich denn die Zusammenarbeit auf der, sagen wir mal, emotionalen Ebene zwischen PE-Investor-Management-Team, gerade wenn es dann vielleicht später doch wieder Schwierigkeiten gibt vom Markt her oder sowas? Stimmt man sich weniger ab als vorher, weil man dem anderen vertraut? Redet man umso mehr Tacheles? Weil man weiß, es geht hier nicht mehr um irgendwelche Köpfe, sondern man ist beisammen und man versucht es zu lösen. Gib uns doch da mal Einblick, wie sich das Zusammenleben verändert, wenn man Vertrauen zueinander gefasst hat.
Ich glaube, es wird deutlich einfacher, ne? Wenn man Vertrauen hat ineinander, wenn man das Gefühl hat, wir sind jetzt ein Team, das hier nach vorne zieht, dann wird die Interaktion, glaube ich, informeller ein Stück weit, was gut ist. Das ist dann fast eher ein Arbeiten auf Zuruf. Natürlich hat man weiterhin die Beiratssitzungen und Showfixe und ähnliche feste Termine, aber ich glaube, die Interaktion wird dann ein Stück weit einfacher und informeller. Und das ist auch gut. Und natürlich kann man sich auch da mal so ein bisschen in die Haare kriegen bei inhaltlichen Themen. Aber ich glaube, wenn man diese Grundvertrauensbasis geschaffen hat, dann ist es auch einfacher, sich vielleicht bei inhaltlichen Themen ein bisschen zu zoffen, wenn man weiß, unterm Strich ziehen alle am selben Strang und wollen nach vorne. Also ich finde, wenn man so eine gute Vertrauensbasis geschaffen hat, macht das Leben sehr viel leichter.
Ihr PI-Leute, ihr seid ja clever. Ihr lasst die guten Leute nicht mehr so leicht vom Haken, wenn ihr sie erstmal gefunden habt.
Das ist so, ja.
Man sieht ja total oft in eurer Branche, dass Ex-Portfolio-CEOs dann auch nach dem Ausscheiden aus dem Unternehmen, nach dem Exit noch eine Rolle spielen bei dem Finanzinvestor. Dass sie informell Empfehlungen geben, dass sie vielleicht offiziell Teil eines Netzwerks werden, dass sie vielleicht sogar in Beiratsfunktionen geschickt werden bei anderen Unternehmen, die dieser Investor kauft. Wie kommt es denn dazu, dass man aus der Gesellschafter-Manager-Rolle wechselt in eine Kollegenrolle?
Das hängt sehr vom Einzelfall ab, aber du hast völlig recht. Also gerade die guten Leute werden gebunden. Das kann in verschiedene Rollen sein. Das kann zum einen sein, dass man vielleicht das nächste Portfoliounternehmen miteinander betreut, dass sozusagen der CEO also von Unternehmen A auf Unternehmen B übergeht. Da haben wir durchaus einige Personen, die schon vielleicht sogar das zweite, dritte oder vierte Unternehmen mit uns zusammen betreuen. Dann gibt es die Möglichkeit, in den Beirat zu wechseln, beziehungsweise in einem ähnlich gearteten Unternehmen vielleicht in der Beiratsrolle zu sein oder eben auch dann Teil eines Operating Teams zu werden. Das sind alles mögliche Wege, hängt aber auch stark davon ab, was der CEO möchte. Es gibt ja einige CEOs, die gerne CEO sind und gar nicht in eine Operating Partnerrolle, wie ich sie habe, wechseln möchten. Andere möchten das unbedingt gerne. Also es hängt ein bisschen davon ab, aber unterm Strich ja, genau. Wenn wir mal gute Leute gefunden haben, machen wir mit denen gerne auch weitere Projekte.
Ist es okay, wenn ein Management-Team selbst Interesse an so einer Rolle äußert oder seht ihr das eher ungern, dass sie schon an den nächsten Schritt denken, während sie noch voll im Sattel des Investment-Case sitzen?
Ach, das kommt gar nicht so häufig vor, ehrlich gesagt. Oft sind es dann eher vielleicht sogar die Ebenen unterhalb des C-Levels, die schielen auf eine weitere Perspektive. Wir haben in einigen unserer Unternehmen auch sogenannte Chief Transformation Officer, die sozusagen das ganze Wertsteigerungsprogramm betreuen. Und das sind dann eher diejenigen, die sagen, Mensch, als nächsten Schritt würde ich gerne entweder in eine C-Level-Rolle oder eben dann zu einem Private Equity-Spieler wechseln. Das kommt deutlich häufiger vor, als dass der CEO oder der CFO drauf schielt.
Das heißt, die werden eher von euch angesprochen, ob man sich auch vorstellen könnte, nach dem Exit noch zusammenzuarbeiten.
Ja, angesprochen würde ich jetzt nicht sagen, aber es kommt vor, dass man sich dann nochmal wieder auf anderer Ebene dann trifft und eine mögliche weitere Kooperation dann anspricht, ja, absolut.
Entstehen da auch Freundschaften oder bleibt es immer auf der nüchtern rationalen Geschäftsbeziehungsebene?
Ja, Freundschaften, ich glaube, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber man schlägt ja schon viele Schlachten zusammen und man kommt sich deswegen natürlich da an der Stelle schon näher und es ist dann schon ein bisschen mehr als eine reine sozusagen Mitarbeit. Aber ich glaube, man muss schon auch ein bisschen immer gucken, dass man die Distanz wahrt und dass man dann vielleicht auch nicht Entscheidungen trifft, nur weil man meint, das ist ja eigentlich ein netter Typ, sondern man muss natürlich am Ende schon das Wohl des Unternehmens und auch der Investitionen in den Blick haben.
Zum Schluss, Marc, würde ich mit dir gerne noch als Service für unsere Hörer gewissermaßen eine Art Checkliste für eine maximal erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen CXOs und ihren Private Equity Gesellschaftern aufstellen. Was sind denn kurz und knapp aus deiner Sicht die wichtigsten Merkmale bzw. Aktionen, die CXO liefern sollten, damit es mit dem Private Equity Gesellschafter funktioniert?
Also das erste ist, in den ersten 30 bis 60 Tagen kleine sichtbare Erfolge erzielen, um Vertrauen zu gewinnen. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, proaktiv zu sein, Bedürfnisse zu antizipieren und immer sozusagen diesen halben Schritt voraus zu sein. Und ich glaube, Punkt 3 ist, transparent zu sein, Dinge offen zu legen, auch Missstände offen zu legen und mit dem Private Equity Eigentümer ganz proaktiv an diesen Themen zu arbeiten. Das wären so meine Top 3.
Und was schreiben wir in dein Aufgabenheft als PI-Vertreter? Was musst du beibringen, damit es funktionieren kann in der Beziehung?
Also sicherlich eine gewisse Offenheit, auch für unterschiedliche Managertypen. Und das klare Ziel mit Leuten, die gerne das gemeinsame Ziel erreichen wollen, dann auch zusammen was Großes erreichen.
Ja, was man jetzt, was unsere Zuhörer nicht sehen können, weil sie dich nicht sehen können, ist, dass du sehr gestrahlt und breit gelacht hast, als ich gesagt habe, was ist in deinem Pflichtenheft, das Jürgen Glopp-Lächeln fast schon.
Genau.
Man merkt, du hast Freude an der Zusammenarbeit.
Total.
Und du siehst dich nicht als Lehrer, der die Schüler erzieht, sondern als jemand, der die richtigen Leute finden will, um eine gute Zeit zusammen zu haben hier im Geschäft.
Absolut, das wäre auch vermessen, wenn ich sagen würde, ich kann jedes Unternehmen besser führen als das Management-Team vor Ort. Ne? Also das ist ganz klar. Wir bringen als PE-Spieler gewisse Themen mit an den Tisch, natürlich vor allem Kapital, aber vielleicht auch die ein oder andere unangenehme Frage, die das Unternehmen nach vorne bringt. Aber am Ende hinbekommen muss es das Management-Team mit der Organisation vor Ort. Also es wäre vermessen zu sagen, dass ich da eine große und gewichtige Rolle spiele.
Marc, ich fand's echt cool, dass wir dieses Thema heute mal besprechen konnten. Es ist jetzt kein ganz neues Thema, aber mit deiner Vita hast du natürlich beide Perspektiven. Und uns war es wichtig, das mal sehr ehrlich und strukturiert nicht zu Papier, sondern zum MP3 zu bekommen. Und ich finde, das hast du gut gemacht. Also ich finde, es war kein reiner Lobgesang auf Private Equity, sondern wir haben, glaube ich, auch den Finger in die Wunde gelegt. Aber ich fand, dass wir schon ein paar Punkte gelernt haben, die für ein erfolgreiches Zusammenarbeiten wichtig sind. Dafür danke ich dir ganz herzlich.
Super, vielen Dank, Michael. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auf das nächste Abenteuer.
Das ist das perfekte Schlusswort für das Ende unseres Podcasts. Dem füge ich nichts mehr hinzu. Außer natürlich noch ein kleines Dankeschön auch an alle, die uns zugehört haben, für eure Zeit und euer Interesse. Das war WhatsApp Corporate Finance für heute. Wenn ihr Lust habt, die PI-Erfahrung mal zu machen, wendet euch gerne an Marc oder seine Kollegen. Es kann sich lohnen, das wissen wir alle. Aber es ist auch hart, wie wir heute erfahren haben, aber nicht unlösbar. Und damit verabschieden sich für heute von euch Marc und Michael. Bleibt gesund, genießt den Frühling und viel Erfolg bei allem, was ihr euch vornehmt. Auf bald.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com